Es gibt auch Menschen, an deren Taten kann man sehen, dass ihre Worte nichts wert sind. Passt ganz gut zu der Einleitung heute Morgen. Solche Menschen gibt es und solche Menschen gibt es nicht nur im Fernsehen, da sehen wir sie immer wieder, aber solche Menschen gibt es leider auch unter uns. An ihren Taten sieht man, dass ihre Worte nichts wert sind. Und was haben wir hier vor uns? Wir haben vor uns Gottes Wort und Gottes Wort gilt gestern, heute, in Ewigkeit. Und Gott meint, was er sagt und sagt, was er meint. Er sagt uns, was er meint. Und dann wollen wir mal schauen, zu welchen Dingen er überall Stellung nimmt. Und das sind so viele Dinge, wo man vielleicht gar nicht mitrechnet. Vielleicht heute ein Punkt, wo man überhaupt nicht mitrechnet, wo ich mich so auch immer wieder mit rumquäle, soll ich das überhaupt noch weitermachen? Aber scheinbar ist es so. Der Text steht im 2. Thessaloniker, Kapitel 3. Ich lese euch einfach erstmal die ersten 5 Verse vor, so als kleine Einleitung, und dann machen wir noch die Verse 6 bis 15. 2. Thessaloniker, Kapitel 3. Übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch, und dass sie wie errettet werden von den schlechten und bösen Menschen, denn die Treue ist nicht aller Menschen Sache. Treu aber ist der Herr, der euch stärken wird und vor dem Bösen bewahren. Wir haben aber im Herrn das Vertrauen zu euch, dass ihr, was wir gebieten, sowohl tut, als auch tun werdet. Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Das ist der Text, der erste Teil des Textes. Und ich habe mir jetzt mal gedacht, wenn ich euch jetzt ein bisschen was erzähle, 40 Minuten was erzähle, werde ich 3 kleine Fehler einbauen. Das ist nur die Frage, merkt ihr sie oder merkt ihr sie nicht? Und das sind jetzt nicht so Fehler nach dem Motto, es war nicht 1960, sondern 1962 und es war nicht in Washington, sondern in Iowa, sondern es sind Fehler, wo ich etwas Falsches über die Bibel sage. Und wenn ihr es nicht merkt, werde ich nicht weiterreden, ich werde das schon direkt korrigieren, aber es wäre schon schön, wenn ihr soweit aufpasst und vielleicht merkt ihr es ja. Wofür sollen wir beten? Wofür betet Paulus? Paulus betet hier konkret, wir haben es gelesen, für die Ausbreitung des Evangeliums und für die Verherrlichung Gottes durch dieses Team, durch dieses Missionsteam. Also Paulus befindet sich gerade in Korinth, wo er das schreibt, an die Thessaloniker. Er betet für diese Menschen. Wir haben es gerade schon wieder gehört. Ohne Gebet läuft eigentlich gar nichts. Ohne Gebet passiert nichts, zumindest nichts Gutes, zumindest nichts Beständiges. Und deshalb fängt Paulus damit an. Und er bittet, betet für uns, betet für Paulus. Hat Paulus das nötig? Ja, scheinbar hat er das sehr nötig. Scheinbar weiß Paulus sehr genau, ohne Gebet geht es nicht. Und er betet nicht einfach nur, dass man für ihn betet, sondern er sagt schon ganz konkret, ich bitte, dass ihr für uns hier in Korinth betet, für die Ausbreitung und für die Verherrlichung Gottes durch uns. Der nächste Punkt, er bittet um Schutz, er bittet um Stärkung dieses Teams und ganz konkret hier vor bösen Menschen. Jetzt kann man sich denken, was sind das hier für böse Menschen, was wollen die denn, Paulus? In anderen Übersetzungen steht hinterlistig, in anderen steht wieder scheinheilig. Also das sind Menschen, die ihm wirklich etwas tun wollen, die ihn wirklich, ja, Rufmord an ihm begehen wollen, die ihn wirklich irgendwie dann nachher auch durch Worten, vielleicht sogar durch Taten, dann nachher klein machen, fertig machen wollen. Und diese Menschen gab es erstaunlicherweise nicht nur in Korinth in der Stadt, sondern auch in Korinth in der Gemeinde. Und wir wissen das, wenn wir im 1. Korintherbrief lesen, wo es ja nachher noch einen Brief gibt, es gab Leute in der Gemeinde, die waren dem Paulus nicht sehr wohlgesonnen. Betet für uns hier, für mich, Paulus, ganz konkret, für den Schutz und für die Stärkung meines Teams, also des Missionsteams, vor diesen bösen, hinterlistigen, scheinheiligen Menschen. Und er bittet um Treue. Treue, Englisch ist das wunderschön, ihr wisst das ja immer wieder, kriegt ihr einen englischen Spruch reingegeben. Also Treue im Englischen, faithful, voll des Glaubens. Wunderschön übersetzt, sei treu, sei faithful, sei voll des Glaubens. Und da merkt er, ja, eigentlich müsste man dafür auch beten. Das habe ich, Paulus, nicht aus mir selber. Da muss für gebetet werden. Da muss mein Team, die Leute in Thessalonik, die Leute, wo der schon war, wo er das Evangelium schon verkündet hat, da müsst ihr für mich beten, damit das Evangelium läuft, damit das Evangelium verkündet wird, damit ich Paulus in Vollmacht überhaupt reden kann. Betet dafür, dass wir hier treu sind, dass wir beständig dran sind, dass wir im Glauben und Vertrauen vielleicht sogar noch wachsen zunehmen. Wir wissen das, ich lese die Verse jetzt nur so vor, das will ich zeitlich nicht schaffen, die vorzulesen, also ich sage die jetzt nur, 2. Timotheus 2, Vers 13, da steht es sogar, dass wenn Menschen nicht treu sind, und es ist so, dass Menschen nicht treu sind, dass Gott treu ist, dass man sich auf ihn verlassen kann, wie gerade schon am Anfang gesagt, er sagt, was er meint, und er verspricht uns Dinge und hält sie auch. Und Menschen sind es leider nicht. Und deshalb muss man immer wieder dafür beten. Und deshalb ist es auch gerade so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, Treue ist es doch, was Gott von uns fordert. 1. Korinther 4, Vers 2. Was erwartet Gott von einem Haushalter, von einem Verwalter denn anderes, als dass er treu ist? Das ist die Grundvoraussetzung. Und frag dich mal, wie treu du in gewissen Dingen bist, was du nicht manchmal ein bisschen schleifen lässt. Wir haben jetzt nicht den 1. Januar, wo man sich gute Vorsätze fürs nächste Jahr macht. Aber Treue ist echt nicht unsere Sache. Wir lassen uns von so vielen Sachen ablenken oder dann nachher irgendwie runterziehen. Und er sagt, betet doch auch für uns hier, dass wir weiterhin treu bleiben. Und wenn wir das nicht schaffen, dann wollen wir uns immer wieder ermutigen und ermahnen lassen, auf unseren Herrn zu schauen. Und da haben wir ein wunderbares Beispiel für Treue. Der hat ausgehalten, der hat sogar am Kreuz ausgehalten, der hat in seiner Liebe auf das Ziel gesehen, nämlich Menschen zu erretten, und er hat sich nicht von Kleinigkeiten, na gut, für uns sind diese Kleinigkeiten manchmal ganz groß, wenn uns einer was Böses getan hat, es ist ganz schlimm, wenn mich einer zur Samstagsarbeit verdonnert, es ist ganz schlimm, wenn mir einer, aber in Gottes Sinn sind die schlimmsten Sachen, die man ihm angetan hat, etwas, wo er sich nicht hat abbringen lassen, wo er gesagt hat, weitermachen, auf das Ziel schauen. Und dafür wollen wir beten und darum ermahnt Paulus auch die Geschwister hier, betet dafür uns, dass wir uns dann nicht von irgendetwas runterziehen oder ja, fertig machen lassen. Denn es gibt nämlich nicht nur böse Menschen in der Gemeinde, sondern es gibt auch noch den Bösen. Ich habe nachgeguckt, ob das hier wirklich, im Deutschen kann man das nicht sagen, was im Vers 3 so genau gemeint ist. Euch stärken vor dem Bösen, ist das jetzt die Person oder ist das jetzt einfach böse Dinge, die passieren? In anderen Übersetzungen wird das ziemlich klar, dass das wirklich der Böse ist, also dass der Satan persönlich dahinter steckt. Ich sage jetzt einfach mal, ist auch relativ egal. Aber wir müssen schon damit, also ob es nun der Böse ist oder die bösen Dinge, auf jeden Fall ist es böse, was uns widerfährt. Aber wenn wir mit einem persönlichen Gott rechnen, müssen wir auch mit einem persönlichen Widersacher rechnen. Nur mal so als Anmerkung, also wirklich, der Böse, der Teufel, schläft nicht. Und einfach zu sagen, ach ja, das ist jetzt halt so, da kann man nichts machen. Doch, man kann etwas machen. Man kann den Widersacher benennen, namentlich, und man kann dagegen anbeten. Und das ist für Paulus wichtig. Und das setzt er an den Anfang. Betet für uns, weil diese Dinge geschehen. Und betet für uns, weil wir es nötig haben. Und betet für uns, weil es gibt etwas zu tun. Und was es nicht ist, werden wir gleich noch hören, aber was es ist, schreibt er ganz am Anfang, nämlich, dass das Evangelium läuft, dass das Evangelium verkündet wird, dass ich, Paulus und die Leute, die wir hier in Korinth sind, nicht vergeblich hier sind, sondern dass wirklich das passiert, wozu Gott uns hierhin gesandt hat und dass der Böse als Person hier keine Chance hat zu wirken. Das ist die Vorrede. Und jetzt kommen die für mich, oder sagen wir mal für mich persönlich, unangenehmen Verse in Vers 6 bis 15. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich und nicht der Überlieferung gemäß wandelt, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll. Wir haben unter euch nicht unordentlich gelebt, noch haben wir jemandes Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Tag und Nacht gearbeitet, um keinem von euch beschwerlich zu fallen. Nicht, dass wir nicht das Recht dazu gehabt hätten, sondern damit wir uns euch zum Vorbild gaben, damit ihr uns nachahmt. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Doppelpunkt. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solche aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet, habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde. und seht ihn nicht als euren Feind an, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Treue ist gefragt. Treue ist gefragt in so vielen Dingen. Und hier gibt es einen Punkt, den er ganz besonders heraushebt. Im Arbeitsleben sollen wir treu sein. Wir sollen beständig dranbleiben. Er nennt das, wer das nicht tut, nennt er unordentlichen Wandel. Ist euch da schon mal aufgefallen, dass man so etwas unordentlichen Wandel nennen kann, wenn jemand nicht arbeiten will? Ich weiß nicht, woran das lag, dass die nicht arbeiten wollten. Ich habe mir gedacht, na gut, Bürgergeld gab es damals noch, Corona-Bonus hatten sie auch noch keinen. Worum wollten diese Geschwister nicht arbeiten? Ich habe eine Vermutung. Ich habe die Vermutung, weil es gerade in den beiden Thessalonikerbriefen sehr darum geht, dass der Herr bald wiederkommt, dass sie das einfach sehr, 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 sehr wörtlich genommen haben, nämlich dass sie gedacht haben, der Herr kommt sowieso bald, warum sollen wir noch arbeiten? Und das ist ein frommer, das ist ein bestimmt auch guter Gedanke, aber gut gemeint ist ja nicht immer gut gemacht. Und viele Dinge, die sich fromm anhören, die sind gar nicht wirklich gläubig. Die sind nicht wirklich im Sinne Gottes. Und dann sagt Paulus ganz einfach, wer nicht arbeitet, der soll auch nichts essen. Da war jetzt der Fehler. Wer nicht arbeiten will, genau. Der Fehler liegt in dem Wörtchen will. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nichts essen. Nicht, wer nicht arbeitet, soll nichts essen, sondern wer nicht arbeiten will, soll nichts essen. Also es geht nicht um die Leute, die krank sind, es geht nicht um die Leute, die keine Arbeit finden, es geht nicht um die Leute, die mit Familie, Gemeinde sowieso überbeschäftigt sind. Wer nicht arbeiten will, soll nichts essen. Und diese Leute hatten, ich sage jetzt mal wir, hier bei den Thessalonikern, die wollten nicht. Die hätten gekonnt, aber die meinten wohl ganz fromm, tja, Jesus kommt sowieso bald wieder. Also unterstelle ich Ihnen jetzt, es steht nicht darum, stand nicht darin, warum sie nicht arbeiten wollten, aber wahrscheinlich lag es daran. Tja, und dann nennt Paulus so etwas, das führt dazu, dass man unnütze Dinge treibt. Dass man unordentlich ist, dass man Langeweile hat, dass man ein bisschen, wie es hier heißt, auf dumme Gedanken kommt. Vielleicht ist es auch eine konkrete Sünde, dass man anfängt rumzuschwätzen, aber dann sagt er, in meinen Worten jetzt, gönn dir doch einfach eine geregelte Tagesstruktur. Das ist sinnvoll. Das bewahrt dich vor so vielen Dingen. Im Englischen ist das wunderschön. Ich kann es mir einfach nicht verkneifen. An idle brain is a devil's workshop. Wunderschön. Ein nichtiges Gehirn, also was mit nichts beschäftigt ist, ist das Arbeitsfeld des Teufels. An idle brain is a devil's workshop. Im Deutschen musst ihr euch mit solchen Sprüchen begnügen, wie Müßiggang ist aller Laster Anfang. Wer sagt das? Kennt man aber wahrscheinlich noch, ne? Müßiggang, kennt das einer noch? Kennt das wirklich keiner mehr? Müßiggang ist aller... Doch, ja. Aber ich finde den englischen Bruch echt, ich finde das Englisch super. An idle brain is a devil's workshop. Wenn du mit nichts beschäftigt bist, wird der Teufel dich schon beschäftigen, hat er genug Dinge, um dich abzulenken, um dich hochzuziehen oder runterzudrücken. Ja, und da sagt Paulus, arbeite. Morgen früh geht's wieder los. Und was soll ich denn da machen? Ja, was sollst du denn da machen? Das wirst du schon sehen, was du dann halt machen musst. Aber sei erst mal bereit, sei erst mal willig, dahin zu gehen. Das ist teilweise schon eine richtige Kunst. Und es geht nicht nur um dich, sondern jetzt erklärt er das Ganze auch, es geht um die Gemeinschaft. Du schadest nicht nur dir damit, wenn du es nicht tust, mit diesen ganzen Sachen, dass du vor Langeweile danach nur noch ins Tratschen, Flatschen und in die Unzufriedenheit kommst, sondern du schadest auch noch der Gemeinschaft, in der du lebst, weil die muss dann nämlich für dich sorgen. Der fällst du nämlich zur Last. Du, ach ja, ich habe keine Lust auf Arbeiten und die anderen müssen dich versorgen. Nicht besonders christlich, hat dann also Auswirkungen. Es geht sogar noch weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt, im Epheser 4, Vers 28 heißt es doch wirklich, dass wir nicht mehr stehlen sollen, sondern arbeiten, um anderen etwas mitzugeben. Also die Geschwister haben damals, bevor sie Geschwister waren, wahrscheinlich wirklich gestohlen oder es nicht so ganz ernst genommen mit gewissen Dingen danach. Und dann sagt er, ihr sollt nicht mehr stehlen. Also stehlen vorbei sowieso, ist eigentlich keine Frage, ne, dass wir nicht stehlen sollen. Aber ihr sollt nicht nur nicht stehlen, sondern ihr sollt sogar arbeiten. Und nicht nur, damit ihr euch erhalten könnt, sondern damit ihr anderen noch was mitgeben könnt. Ich würde fast sagen, ist ja revolutionär, ist ja unerhört. Das eine lassen wir uns ja gerne sagen, na gut, stehlen ist vielleicht nicht so gut und Lohnsteuer ist zwar kein, na gut, dann ist das auch stehlen und wenn ich in der Supermarktkasse den Zehner, das Wechselgeld, was mir falsch wiedergegeben, okay, das lasse ich alles noch stehen, aber arbeiten, um anderen etwas mitzugeben, steht da so, wer es nicht glaubt, kann es nachlesen, Epheser 4, Vers 28 und genau danach, als er das erklärt hat mit dem Weitergeben, um andere zu unterstützen, sagt er, dass kein faules und also faules im Sinne von tatenlos, aber auch im Sinne von verdorben, faules Wort aus eurem Mund herauskommen soll. Genau in dem gleichen Atemzug kommt Paulus bei dem Epheserbrief zu dem Gedanken, nicht mehr arbeiten hat etwas zu tun mit faulen Worten. Wir kommen heute auch immer wieder auf dieses Thema Worte zurück, was wir mit Worten erreichen, an guten und an schlechten Dingen. Das ist eine echte Frage. Was machst du aus deinem Leben? Und wozu führt es, wenn du gewisse Dinge tust und wenn du gewisse Dinge nicht tust? Das hat alles Auswirkungen und sogar das Nicht-Arbeiten-Wollen hat Auswirkungen auf dein christliches Leben und dein christliches Zeugnis. Das merkst du vielleicht im ersten Moment nicht, weil du denkst, du bist mit so vielen wichtigen Dingen beschäftigt. Oder du, wenn andere, dann ich auch nicht. Aber es hat Auswirkungen. Es hat etwas damit zu tun, ob du glaubst, auf dem vertraust, auch in diesem vielleicht manchmal so unbedeutenden, vielleicht manchmal so weltlich erscheinenden Punkt. Und dann sagt Paulus hier, wir sollen seine Nachahmer sein, damit man Christus in uns sieht. Vers 7. Nochmal. Denn ihr selbst wisst ja, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben unter euch nicht unordentlich gelebt. Seid meine Nachahmer, damit man Christus an euch sieht. Das war der zweite Fehler. Der war schon schwieriger. Nochmal, das war der zweite Fehler. Schaut auf mich, seid meine Nachahmer, damit man Christus in euch sieht. Der Fehler ist, da liegt darin, dass wir das immer so denken, wenn wir christlich leben, wenn wir den anderen Christus vorleben, dann werden sie sich schon bekehren. Weil unser Leben hat ja konkrete Auswirkungen darauf, dass die anderen Menschen Christus sehen. Also lebt doch Christus einfach vor. Das ist falsch. Das kannst du gar nicht. Du kannst den Menschen zwar Christus vorleben, in einem ganz beschränkten Rahmen, weil wenn die Leute auf dich gucken und da Christus sehen sollen, wird es schon schwierig. Weil wenn die Leute auf Christus sehen, sehen sie Christus. Wenn sie auf Paulus sehen, sehen sie Paulus. Wenn sie auf Andreas sehen, sehen sie Andreas. Und wenn sie richtig gucken, dann sehen sie in jedem von uns etwas, was nicht Christusgemäß ist. Natürlich ist es richtig, christlich zu leben. Und natürlich hat es einen Sinn. Und deshalb reden wir ja gerade über Arbeiten. Und wir sollen arbeiten, damit man Christus in uns sieht. Aber nicht, dass man sieht, wie Christus ist, sondern dass man sieht, wie wir Christus vertrauen, wie wir Christus glauben, wie wir ihm die Ehre geben. Aber Christus sieht man, indem man auf Christus schaut, nicht indem man auf uns schaut. Die Bekehrung, dass die Menschen Christus finden, wird niemals dadurch passieren, dass wir den Menschen Christus vorleben. Steile Vorlage, ne? Wir denken nämlich immer, wir müssten so und so leben, dass die Leute Christus in uns erkennen. Und jetzt sage ich fast, das ist Jesus selber nicht gelungen. Ihr wisst ja danach, die haben gesagt, der Zimmermannssohn danach, der Sohn von Maria und Josef. Wenn man auf jemanden schaut, kann es vielleicht eine negative Predigt geben, dass sich die Menschen davon abgestoßen fühlen. Nach dem Motto, hat man mir gestern noch erzählt, am Sonntag guckt sie Gottesdienst im Fernsehen und danach faltet sie mich zusammen. Also ist jetzt blöd ein bisschen zu erzählen. Also hat mir jemand gestern erzählt von jemand anderes, der sonntags fromm beim Fernsehen sitzt und nachher beim Abwaschen gibt es aber Dresche, verbale. Da passt es nicht zusammen und so passt es in unserem Leben auch sehr, sehr, sehr oft nicht, dass unser Leben wirklich christlich ist. Und wenn jemand nur uns als Botschafter hätte durch unser Tun, könnte er Jesus nie finden. Dann wäre die Welt verloren, aber er hat uns etwas gegeben, wie wir die Menschen erreichen sollen, nämlich durch sein Wort, durch Gebet. Das sind die Dinge, zu denen sich Gott bekennt. Und jetzt muss ich es nochmal klar machen, natürlich sollen wir nicht unchristlich leben. Und deshalb halt gerade diese Sache, geht doch arbeiten. Das ist ein Zeugnis dafür, dass ihr glaubt und dass ihr vertraut auf diesen Christus. Aber die Botschaft muss immer hinweisen auf Christus und nicht auf mich. Nicht schau auf Andreas und dann kannst du sehen, wie Christus ist. Das ist gefährlich. Das gilt übrigens für jeden, nicht nur für mich. Aber es gilt für jeden von uns. Wenn wir auf andere hinweisen und die Leute sollen an uns Christus sehen, klappt das nicht. Ich weiß nicht, ob einer schon mal durch seinen Lebenswandel jemanden bekehrt hat. Natürlich kann man hinweisen, natürlich, aber ich habe zum Beispiel einen Arbeitskollegen, mit dem fahre ich dann jeden Tag hin und her, der ist sowas von vorbildlich, der ist sowas von höflich, der ist sowas von unaufdringlich, aber ja, der ist halt von seiner Natur, von seinem Charakter halt so. Aber wir haben ein Mittel, das hat Gott uns gegeben und dazu will er sich bekennen, zu seinem Wort. Und das sollen wir den Menschen geben und das müssen wir den Menschen geben, damit sie Gott finden können. Und natürlich kann unser Leben eine Negativpredigt sein, dass die Menschen, wie in diesem Beispiel da mit dem Sonntagspredigt und mit dem Abwasch machen, dadurch abgestoßen sind, fromm reden, aber sich nicht danach halten. Aber durch unseren Lebenswandel, und zum dritten und letzten Mal, können wir niemanden bekehren zu Jesus führen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir christlich leben, weil unsere Worte können unseren Taten ziemlich im Wege stehen. Oder unsere Taten unseren Worten, aus welchem Blickwinkel wir es auch betrachten. Es muss schon im Einklang sein. Ja, wie sollen wir denn dann leben? Eine Frage, die sich Francis Schaeffer vor ungefähr 30, 40 Jahren mal gestellt hat. Wie sollen wir denn dann leben? Wie sieht es aus, ein gutes christliches Leben in dieser Welt und nicht von dieser Welt zu sein? Wie willst du denn dein Leben dann halt? Du bist hier als Christ, kannst niemanden wirklich durch dein Christsein überzeugen, sollst dich aber mit dem Wort beschäftigen, sollst dich mit dem Gebet beschäftigen, ist doch das Beste, was du machen kannst, ins Kloster zu gehen. Da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Das war der dritte Fehler, den habe ich mir jetzt gar nicht mal als Fehler aufgeschrieben, aber es ist natürlich irgendwie falsch, ins Kloster zu gehen. Der dritte Fehler kommt übrigens noch. Es ist... Ja, oder man kann danach sich gegenseitig, die Mönche können sich ja gegenseitig danach sagen, wir putzen den Boden jetzt am besten. Aber Klosterleben, nur sich mit den frommen Dingen zu beschäftigen, ist ein in der Welt und von der Welt sein, ist ja nicht mehr in der Welt. Ist ja im Kloster, ist ja so sein kleines Idyll da geschaffen. Und dann gibt es Menschen, die merken, dass das fromm ist, aber nicht wirklich geistlich ist. Und die sagen, gehen dann ins andere Extrem. Die dann sagen, dann müssen wir die Welt verbessern. Dann machen wir irgendwas mit Umweltschutz. Dann machen wir soziale, karitative Projekte. Dann gehen wir in die Politik, in die Wirtschaft und werden da etwas erreichen zum Guten, zum Besseren für diese Welt. Und auch das ist uns, glaube ich, allen klar, ist auch ein Denkfehler, weil wir nicht die Welt verbessern sollen, weil ja Gott sowieso eine neue Welt schafft. Aber du stehst irgendwo zwischen diesen beiden Dingen. Was ist denn nun das Richtige? Du bist irgendwo zwischen Kloster und Weltverbesserung gefangen. Was machst du? Wie ist dann christliches Leben wirklich geistlich zu verstehen? Wie ist es gemeint? Wie sollen wir es tun? Es gibt noch eine Alternative, die uns Paulus im 1. Timotheus 2, Vers 2 gibt, dass wir einfach dafür beten sollen, ein ruhiges, stilles Leben zu führen. Manche sagen danach, also einfach in Ruhe gelassen zu werden, das ist auch eine blöde Alternative. Aber er hatte einen guten Gedanken mit, nämlich wenn wir ein ruhiges, stilles Leben führen, von außen in Ruhe gelassen werden, können wir das tun, was wir wirklich tun sollen. Aber was ist es? Was ist das? Was ist das zwischen Kloster und neue Welt durch uns schaffen. Ja, was sagen die Welten? Was macht man, wenn du dich nicht einigen kannst? Machst halt einen Kompromiss. Und das ist der, ich meine in meinen Augen, schlimmste Denkfehler, das ist der dritte Fehler. Man macht einfach einen Kompromiss. Man kann sich nicht einigen und guckt einfach so, Kompromiss. Ja, dann irgendwo in der Mitte treffen. Ich hatte echt Lust, jetzt 16 Minuten noch über Kompromiss zu reden, weil mir ist das mal klar geworden, als ich mal versucht habe, Hegel zu verstehen mit seiner Dialektik. Antithese, Synthese, Antithese, These gibt Synthese, will ich euch echt nicht mit belästigen. Ich mache es euch ganz einfach. Wir beide wollen zusammen in Urlaub fahren. Du willst nach Italien, ich will nach Japan. Kommen wir nicht überein. Machen wir halt einen Kompromiss. Kompromiss. Und weißt du, wo der Kompromiss ist? Genau, der Kompromiss ist Afghanistan, Kabul Airport. Super. Ja, wo kommen wir da hin? Wo kommen wir da hin, wenn wir einen Kompromiss machen? Ich habe mir gedacht, als ich das Beispiel fand ich grandios, das habe ich auch nur geklaut, aber ich habe auch ein eigenes Beispiel. Wenn wir gleich in den Kaffeeraum gehen danach, was willst du trinken, Kaffee oder Tee? Kannst du dann sagen, müssen wir Kompromiss schließen. Genau, wir können beides in eine Tasse schieben. Wir können sagen, ich trinke lieber gar nichts. Aber das machen viele Menschen, die im Kompromissdenken sind, die sagen, die gehen ins Entweder-Oder. Willst du Kaffee oder Tee? Willst du ins Kloster oder willst du die Welt verbessern? Und wenn du es nicht weißt, musst du dich für eins entscheiden oder den Kompromiss machen. Also Kaffee oder Tee? Oder Mezzomix, Kaffee und Tee kann man nicht mischen, also ich sage jetzt mal Mezzomix, irgend so ein unmögliches Zeugs dann halt nachher. Oder zu sagen, ich mache gar nichts mehr, null. Die Lösung heißt Orangensaft. Das hört sich witzig an, aber ihr müsst den Gedanken dahinter verstehen. Wenn du nicht Kaffee willst und nicht Tee willst, bist du nicht beschränkt auf die beiden. Du musst nicht gar nichts machen. Du musst keinen Mixmax machen. Die Lösung heißt Orangensaft. Die Lösung heißt nicht Kabul Airport, sondern die Lösung heißt auch gar nicht mehr fliegen, sondern die Lösung heißt, etwas ganz anderes zu nehmen, außer das, auf das du jetzt gerade eingespurt worden bist. Denn wenn dir jemand sagt, entweder oder, wird jede andere Möglichkeit aus dem Blick genommen. Kaffee oder Tee ist nicht die Alternative. Es gibt noch Orangensaft. Es gibt noch einen Weg zwischen Kloster und Weltverbesserung. Und das ist der Weg, mit dem Paulus hier angefangen hat und gesagt hat, es geht nicht darum, ins Kloster zu gehen und dort fromm zu leben und nicht mehr zu arbeiten. Und es geht nicht darum, mit deiner Arbeit die Welt zu verbessern, sondern es geht darum, durch diese Sache etwas zu bewirken. Und dann kommen wir wieder an den Anfang. Betet für uns, dass das Wort des Herrn laufen. Du musst aufs Ziel ausgerichtet sein. Das Ziel ist nicht, selber fromm zu sein und viel von Gott zu wissen und immer mehr und heiliger zu leben, ist auch gut, aber ist nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, die Welt zu verbessern, dass viele Menschen danach irgendwie danach nicht hungern müssen und das Klima nicht kaputt geht. Das Ziel ist es, das Evangelium zu verkünden, damit Menschen gerettet werden. Kann man das so platt sagen? Das Ziel ist Orangensaft? Nein, das Ziel heißt, geh weg von dem normalen weltlichen Denken. Weil du bist menschlich beschränkt auf das, was du siehst und wie du meinst, dass du zu denken hast. Und du denkst logisch, aber nicht geistlich. Ich muss mir von Gott sagen lassen, was richtig und was falsch ist, was gut ist und wofür ich überhaupt hier da bin. Weil sonst verstricke ich mich in Aktivismus, machen, 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 tun. Oder ich verfalle in Lethargie, also ich mache gar nichts mehr, weil es sowieso keinen Sinn hat und bin nur noch am Beten und Bibel lesen und kein Menschen mehr erreichen, weil ich zum Beispiel auch nicht mehr zur Arbeit gehe und weil ich auch kein Geld verdiene, weil ich kein Missionswerk unterstützen kann, weil ich selber so weltfremd abgehoben fromm lebe und meine, ach die anderen, ja, was soll's. Und dann steht man hier und hat eine Aufgabe, nämlich zu predigen. Und die Predigt soll lauten, lebe dem Evangelium entsprechend, sei ihm kein Hindernis und sorge dafür, dass es läuft. Dass es läuft. Und wir haben heute Morgen ja schon über Worte gesprochen. Und Worte haben eine Bedeutung, Worte haben eine Wirkung. Mit Worten können und mit Worten sollen wir etwas erreichen. Und dann sagt der Paulus hier noch ganz klar, wenn einer da nicht mitmacht, wenn einer sich dem Ganzen widersetzt, dem gibt die gelbe, dem gibt die rote Karte, dann kann er gehen. Was ist das denn? Da gibt es Menschen, die verhalten sich, die wandeln unordentlich, im Englischen dieses idle, die wandeln unordentlich, nicht der Überlieferung entsprechend, und die sollst du zurechtweisen. Und wer nicht gehorcht, mit dem habe keinen Umgang, das sind jetzt die letzten Verse, damit er beschämt sei und weise ihn zurecht wie einen Bruder, nicht wie einen Feind, sondern wie einen Bruder. Aber es geht darum, dass diese Menschen verstehen und wenn sie sich danach auf ihre Sichtweise beharren und festbeißen, 1, 2, 3, vorbei. Da wird uns aber schwummrig dabei, wenn wir lesen, das kann doch nicht, wie kann man das denn vielleicht noch anders deuten, kann man da nicht, zieht euch zurück, habt keinen Umgang mit ihm, aber wir sollen doch gerade als Christen miteinander Umgang haben, wir sollen doch Gemeinschaft pflegen, es ist doch schön und gut, wenn Brüder lieblich miteinander leben, wir sollen doch gerade Gemeinschaft haben hier. sagt Paulus, ja, aber manche, und wir sollen doch gerade nicht Gemeinschaft mit der Welt haben, sondern wir sollen uns doch gerade absondern. Und dann sagt Paulus, ich lese es zu Hause nach, 1. Korinther 5, Vers 9 bis 15, er sagt Paulus, ja, aber manche Dinge seht ihr verdreht, manche Dinge seht ihr so, wie ihr sie euch vorstellt mit eurem logischen Denken, aber sie sind nicht geistlich. Und dann sagt er in diesem 1. Korinther 9, wenn dein Bruder sündigt, dann hast du keine Gemeinschaft mit ihm und kannst noch nicht mal mit ihm essen. Aber wenn der Mann drüben, dein Nachbar, dein Arbeitskollege sündigt, der nicht Christ ist, dann kannst du trotzdem mit ihm essen. Ist kein Problem. Und wir denken, mit Christen kein Problem, Essen, Gemeinschaft haben, alles gut. Und mit Ungläubigen keine Gemeinschaft haben, weil die sind ja ungläubig. Und Paulus erklärt, nee, mit Ungläubigen, für die ist Sünde nicht das Problem, die sollst du erreichen durch das Evangelium. Und mit Gläubigen, die diese Probleme haben, aber die es besser wissen müssten, keine Gemeinschaft haben. Ist nicht logisch, ist aber geistlich. Und es hat einen Sinn. Und der Sinn hat, Sinn heißt, dieses Evangelium muss verkündet werden. Es muss nicht eine Predigt gehalten werden. Es müssen nicht Bücher verkauft werden. Es muss nicht ein christliches Werk aufrechterhalten werden, sondern diese Botschaft hier muss in Wahrheit überleben über die nächste Generation. Und deshalb ist es wichtig, dass Christen verstehen, was sie tun. Dass sie nicht nur einen christlichen Dienst ausführen, sondern dass sie verstehen, was sie tun und warum sie es tun. Und jeder, der irgendwie desillusioniert oder sonst irgendwo ist, wählt einen dieser beiden Extremen, gut den dritten, also wählt einen dieser beiden Extremwege zwischen Kloster und Aktivismus. Und wenn er ganz deprimiert ist, dann macht er den Weg gar nichts. Und Paulus sagt, betet dafür und lasst euch von der Gemeinde oder lasst euch von mir oder lasst euch von Gott ermahnen, ermutigen, den richtigen Weg zu gehen, nämlich nicht unordentlich zu wandeln. Und das fängt schon bei so kleinen Dingen wie der Arbeit an. Und das bedeutet nicht nur die Arbeit, sondern das bedeutet auch Worte. Weil die Folge danach ist nämlich, wenn du nicht arbeitest, hast du zu viel Langeweile. Und wenn du zu viel Langeweile hast, kommen diese Worte danach aus deinem Mund heraus. Und das ist nicht nur schädlich für dich, sondern das ist schädlich für die ganze Gemeinschaft. Und es zieht Kreise, es hat Folgen. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt steht hier mit diesen Weiberfabeln danach, wo also gesagt wird danach, wenn die Frauen nichts zu tun haben, wenn die Kinder schon groß sind und wenn sie nicht beschäftigt sind, wenn sie nicht arbeiten, dann die Witwen sind das. Die Witwen sind das danach, die heiraten sollen und Kinder kriegen und die erziehen sollen, dass das eine Gefahr ist, wenn die da sitzen und nur am Tratschen sind. Ach komm, ein Vers, das muss man doch mal vorlesen. Ich kann nicht jedes einfach nur euch zu Hause lesen lassen. Ersten Titus gibt es nicht. Titus 3, Vers 9 und bis 11. Törichte Streitfragen und Geschlechtsregister und Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Einen sektiererischen Menschen weise nach einer oder zweimaligen Zurechtweisung, also gelbe-rote Karte, ab. Du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt. Törichte Streitfragen, Geschlechtsregister, Zänkereien, alles, worüber man sich überhaupt keine Gedanken machen muss, die werden wichtig, wenn man zu viel Zeit hat. Wenn man nicht mit etwas wirklich Gutem beschäftigt ist, wenn man nicht das Zentrum im Blick hat, wenn man nicht das Evangelium im Blick hat, wenn man meint, man müsste irgendetwas in dieser Welt erreichen oder wenn man total beleidigt, unzufrieden oder sonst irgendetwas ist oder wenn man meint, man selber hätte jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und müsste dieses unbedingt weitergeben. Nein, das ist es alles nicht. Man verhakt und verheddert sich im Kleinsten und verliert das Größte, das Wahre aus dem Mittelpunkt. Man sieht es gar nicht mehr, weil man sich so beschränkt auf diese kleine Sache und bist du einmal falsch abgebogen, gehst du weiter falsch ab. Und das Dumme ist dann halt wirklich diese Entscheidung, willst du das oder das? Achtet darauf, wenn euch irgendeiner in Zukunft sagt, möchtest du A oder B? Möchtest du A oder B? Kaffee, Tee ist ganz einfach, aber du wirst es im Leben so oft merken, möchtest du, wenn du nachher gefragt wirst, möchtest du diesmal nach, nehmen wir wieder das Beispiel, möchtest du nach Italien oder Spanien Urlaub, möchtest du dieses oder jenes Auto, es gibt immer noch C. Und C findest du nicht durch logisches Denken. Weil du wirst auf A und B beschränkt. C findest du nur durch Gottes Offenbarung. Du musst in diesem Sinne von müssen, du musst wissen, was Gott will. Menschen denken logisch, mehr oder weniger. Manche denken auch sehr empathisch, sehr gefühlsbetont. Aber sie denken immer noch menschlich. Gott offenbart, ich habe ein Ziel damit. Wenn ich morgen auf die Arbeit gehe, ist nicht mein Ziel, Geld zu verdienen, ist nicht mein Ziel, irgendwie nette Kontakte zu haben oder mich da irgendwie zu profilieren oder sonst irgendwo, ist auch noch nicht mal das Ziel, beschäftigt zu sein, sondern ist das Ziel, Gottes Willen zu tun und bereit zu sein zur Verkündigung des Evangeliums. Und darauf würdest du logisch gar nicht kommen, weil es macht ja keinen Sinn, weil die Leute wollen ja mit dir sowieso nicht über das Evangelium sprechen und die sind alle sowieso total blöd oder ungläubig oder sonst irgendwo. Oder was du für eine Argumentation da hast, vielleicht dann doch nicht dahin zu gehen. Aber das ist falsch. Weil Gott sagt, du sollst es tun, dann hat er damit einen Sinn und erklärt ja so ein Stückchen weit. Das eine ist Tagesstruktur, das andere ist danach andere unterstützen können, bereit zu sein, Gottes Evangelium zu verkünden. Aber wenn es nicht so ist, kommen dann halt diese ganzen Sachen hoch und du wirst wirklich, Gott müsste es nicht begründen, aber er tut es hier, du wirst wirklich so mit dir selber beschäftigt sein und andere noch mit hineinziehen. Andere noch mit runterziehen durch dein Arbeit ist nicht gut, Familie ist nicht gut, Nachbarschaft ist nicht gut, Gemeinde ist nicht gut, alles nicht gut. Darf ich Sokrates zitieren in diesem Zusammenhang? Ich tue es einfach mal. Wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig, noch wichtig ist, so lass es lieber sein und behalte es für dich und belästige mich nicht damit. Könnte auch in der Bibel stehen. Jetzt hat es nun mal der Sokrates gesagt. Ihr kennt ja vielleicht schon meinen Lieblingsspruch seit 3,5 Jahren. Für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Ich finde den Spruch super. Ich sage ihn oft nicht, aber manchmal denke ich in mir, lass mich damit in Ruhe. Er hat mich schon vor vielem bewahrt, einfach sich zu denken und zu sagen, darüber will ich gar nicht reden. Aber es gibt Leute, die wollen das unbedingt. Und dann fragst du dich hier, warum nennt Gott sie hier so unordentlich? Eitel, also eitel im Englischen hat nichts mit eitel zu tun, sondern wirklich mit sinnlos leer, weil dann nämlich der Workshop des Devils, der Workshop des Teufels, also das Arbeitsfeld des Teufels anfängt. Und es ist leider auch so, wenn du zu viel mit dir alleine bist, wenn du zu viel mit falschen Menschen zu tun hast, wenn du auf den falschen YouTube-Kanalen surfst, man kommt auf falsche Gedanken und diese Gedanken prägen dich. Die Geschichte von Paul Watzlawick mit dem Mann mit dem Hammer brauche ich euch nicht mehr zu erzählen, die habt ihr schon x-mal gehört. Aber es ist wahr und deshalb sagt Paulus, es ist unordentlich. Ist das ein Defizit? Ja. In unserer Gesellschaft heute wahrscheinlich nicht. Aber es ist ein Defizit zur Verkündigung des Evangeliums, damit das Evangelium läuft. Es soll nichts dagegen wirken. Es darf nichts dagegen wirken. Es ist nicht dein Auftrag, Zeitdiebe zu unterstützen. Es ist nicht dein Auftrag, Energievampire zu nähren. Es ist nicht dein Auftrag, für üble Nachrede zur Verfügung stehen, weil sonst keiner mit dieser Person redet. Es ist dein Auftrag, das Evangelium zu fördern. Es ist noch nicht mal dein direkter Auftrag, ein soziales Werk zu unterstützen, so gut und richtig das ist, sondern bereit zu sein, dass das Evangelium verkündet wird. Warum ist das Paulus so wichtig? Weil soziales Werk ist ja wichtig, wir haben es von der Bücherstube gehört, wie wichtig das ist, wir haben hier die Gemeinde, dass das wichtig ist. Das ist doch alles wichtig, das ist doch alles notwendig, wir brauchen das doch. Ohne Gebet und ohne Menschen, die sich nicht zur Verfügung stellen würden, wird es das alles nicht geben. Wird es uns hier nicht geben, wird es die Bücherstube nicht geben, wird es die Bibelschule nicht geben, wird es das alles nicht geben. Wir nehmen uns manchmal selber zu wichtig. Und es ist auch so, dass Gott immer wieder Menschen gebraucht. Aber er gebraucht sie. Sie stellen sich zur Verfügung. Ich habe keine Ahnung, ob Gott mich morgen auf der Arbeit gebrauchen will. Aber ich weiß, dass ich mich da zur Verfügung zu stellen habe. Ich habe keine Ahnung, wie und wo und was er noch mit mir vorhat, aber ich habe den Auftrag, mich zur Verfügung zu stellen. Und ich habe den Auftrag, zur Verfügung zu stehen, dass er gebrauchen kann. Ich habe mir schon oft gedacht, manchmal stehen wir Gott doch einfach nur im Weg. Manchmal stehen wir einfach nur da und wollen etwas tun und wollen etwas sagen und wollen etwas weitergeben. Und Gott müsste einfach sagen, geh mal zur Seite und sei ruhig und lass mich reden. Und was er reden möchte, ist, und zum allerletzten Mal heute, dieses Evangelium. Und wer dich nicht weiß, Evangelium heißt frohe Botschaft. Evangelium heißt, es gibt etwas Frohes zu sagen, etwas Gutes zu sagen, etwas Richtiges zu sagen. Und das sollst du sagen und das musst du sagen. Und das willst du sagen. Jetzt sage ich euch das Evangelium, jetzt sage ich euch die frohe Botschaft. Es heißt, es gibt Versöhnung mit Gott. Es gibt Versöhnung mit Gott. Und diese Botschaft ist für den einen vielleicht erstmal total uninteressant, total unwichtig. Aber sie ist die Botschaft, die jeder Mensch hören, verstehen und annehmen muss. Und ich denke, das ist unser Auftrag. Und dafür sollen und wollen wir uns zur Verfügung stellen, wie Gott es in jedem von unserem Leben im Einzelnen führen möchte. Stehen wir auf und beten wir noch miteinander. Ja, Vater, du lenkst unsere Gedanken, unsere Blicke, unsere Wege. Und wenn du das nicht tun würdest, wären wir wahrscheinlich wirklich irgendwo mit unserer Logik, mit unseren Gefühlen, mit unseren Erfahrungen, mit unserem irdischen Denken und Handeln und Erleben alleine gelassen und würden Dinge machen, die sich gut anhören, aber nur ein zeitliches, ein Kurzzeit, die es bewirken würden. Und so wollen wir auf dich schauen, jeden Tag, jede Stunde neu. Und du weißt, wie schwierig das ist, in einer Welt zu leben, wo wir nicht hingehören, wo du uns hingestellt hast, aber wo wir uns oft halt auch alleine und hilflos und ja, dumm vorkommen. Und so freuen wir uns über dein Wort, über deine Verheißung, dass es halt nicht vergebens ist, dass du mitgehst und dass du sogar durch kleine Dinge wie Arbeiten, durch Treue und Beständigkeit, durch Wahrhaftigkeit, auch wenn die Menschen erstmal gegen uns zu sein scheinen, doch Großes wirken kannst, weil du wirken willst. Und so gib Gnade für unser Verständnis, gib Gnade für unseren Dienst, gib Gnade für unser Dasein und hab Dank für dein Wort, für deine Verheißung, für dein Dasein und Mitgehen. Amen.